Ich glaube, dass eine Unternehmenstransformation Richtung New Work keine Sache von Monaten oder Jahren ist, sondern von Generationen. Und damit diskriminiere ich automatisch ältere Menschen, weil ich ihnen unterstelle, dass sie sich nicht mehr ändern wollen. Eines von vielen Vorurteilen, mit denen wir heute aufräumen. Und damit herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. 2018 habe ich Hello Agile gegründet. Wir begleiten Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Und mit diesem Podcast will ich alle Facetten der modernen Arbeitswelt erschließen. Heute zusammen mit Irene Kilobi. Sie hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert, dann eine Bilderbuchkarriere im Konzern hingelegt und ist Unternehmerin und im Aufsichtsrat einiger Unternehmen. Sie ist unter den W&V Top 10 Experts in Brand und Communication, Speakerin, LinkedIn Top Voice und hat eine absurde Anzahl an Awards gewonnen. Schaut da gerne mal auf ihr LinkedIn-Profil. Eine beeindruckende Vita, die man so wohl nicht hätte vorhersehen können, denn als Kind ist sie aus dem Kongo geflohen. Sie ist eine Stimme für Diversität und darüber sprechen wir heute im Schwerpunkt. In ihrem neuen Buch, Du bist mehr als eine Zahl, erklärt sie, warum das Alter keine Rolle spielt. Ich habe dazu schon, wie erwähnt, ein Vorurteil und freue mich, da heute mit aufzuräumen. Jetzt ist auch das Intro schon zu Ende. Schön, dass du heute hier bist, liebe Irene.
Ja, hallo in die Runde.
Hi, hi. So, zum Check-in habe ich eine ganz einfache Frage, bevor wir dann schon recht schnell ein bisschen deep einsteigen. Nämlich, über welchen deiner zahlreichen Awards bist du denn am stolzesten? Worüber hast du dich eigentlich am meisten gefreut?
Tatsächlich über den allerersten, den wir auch direkt in Zusammenhang mit Joint Generations gewonnen haben, weil ich habe auch Preise zwischendurch gewonnen, die um meine Person handelten. Aber tatsächlich die Kombi aus erster Preis und für die Initiative Joint Generations, das war der IOD Impact of Diversity Award 2021 in der Kategorie Age Inclusion. Und dass es überhaupt einen Award damals gab, der gerade diese Dimension auszeichnet, war natürlich was ganz Besonderes.
Cool. Du bist als Kind, habe ich schon im Intro gesagt, aus dem Kongo geflüchtet, in ein fremdes Land, nämlich nach Deutschland. Wie war es für dich, in Deutschland aufzuwachsen, in so einem fremden Land?
Ich kann es ja gar nicht anders, ne? Also ich war ja noch jung genug, um das Ganze zu durchleben. Und deswegen, also für mich ist halt Deutschland meine Heimat, so gesehen erstmal. Und es war natürlich, gab es Höhen und Tiefen. Ich habe natürlich gemerkt, dass ich anders bin, beziehungsweise ich bin eigentlich gar nicht anders, sondern dass ich einfach anders aussehe und dadurch halt manche Leute vielleicht eine Andersartigkeit wahrgenommen haben. Aber ich habe halt relativ schnell die Sprache gelernt und das ist halt so, dass ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber mache, dass ich irgendwie anders aussehe, aber daran werde ich zwischendurch immer wieder erinnert und als Kind halt natürlich besonders, ne?
Okay. Und vielleicht jetzt mal in die Arbeitswelt, denn auch da schreibst du gerade am Anfang von deinem Buch, dass du gerade am Anfang natürlich auch viel gearbeitet hast, um irgendwie dich und deine Familie über die Runden zu bringen. Für mich persönlich war der Einstieg in die Arbeitswelt furchtbar, weil man als Auszubildender eine sehr schlechte Führung oft erlebt. Einem wird nichts zugetraut, man fängt halt von unten an. Wie war denn dein Einstieg in die Arbeitswelt?
Ja, also mein Berufseinstieg nach dem Studium, das war wieder, wie du es gesagt hast, also mir wurde eigentlich schon viel zugetraut, ja, aber ich wurde trotzdem ausgebremst, weil man gesagt hat, okay, du bist ja noch jung, lass dir Zeit und find dich erstmal. Und mir wurde immer gesagt, dass meine Energiedynamik werden im Zeitverlauf nachlassen. Aber das kann ich irgendwie nicht bestätigen, weil es irgendwie bei mir das Gegenteil ist. Ich habe das Gefühl, irgendwie je älter ich werde, desto mehr Energy, desto mehr Dynamik habe ich. Und das finde ich ja auch so traurig, ne? Dass manche denken, irgendwie je älter man wird, dass sich das genau ins Umgekehrte spiegeln sollte. Aber ich denke gerade deswegen, weil ich immer mehr Jahre hier auf Erden verbringe, lerne ich immer mehr dazu und mit diesem Wissen kann ich dann auch meine weiteren Jahre vollbringen und warum sollte meine Energie nachlassen? Also ist bei mir genau das Gegenteil.
Und sag mal, glaubst du, dass das vielleicht auch was mit dem Arbeitgeber zu tun hat, dass man vielleicht in einem, weiß ich nicht, kleineren, start-upigeren Unternehmen vielleicht irgendwie andere Chancen oder anders wahrgenommen wird als in so einem, ja, Konzern, ne? Du warst ja auch bei BMW, glaube ich, ne? Wo man dann natürlich irgendwie sagt, du kannst erstmal vielleicht ein bisschen langsam machen, ne? Das dauert einfach viele, viele Jahre, bis du hier in eine Führungsposition kommst, wart mal ab, das haben schon viele versucht, so nach dem Motto. Glaubst du, das hat auch was mit dem Umfeld zu tun?
Ja, absolut. Also Kontext prägt einen natürlich, ne? Also wenn man natürlich in einem Umfeld arbeitet, wo und dann gerade in den Beruf einsteigt und alle auch relativ jung sind und ganz anderen Drive oder noch eine ganz andere Sicht auf das Berufsleben haben, ja, weil man geht ja total unbefleckt ins Berufsleben in der Regel. Man hat ja noch keine Ahnung. Und wenn alle so sind oder so ticken wie man selber, dann denkt man einfach irgendwie erstmal, ja, Arbeit macht Spaß und macht Freude, wenn man natürlich in einem Umfeld ist. Bei mir war das nämlich der Fall. Nächst ältere Kollege war 18 Jahre älter. Wow. Und du in so einem Kontext bist, der dir widerspiegelt, dass dein junges Alter irgendwie eine Einschränkung ist, dass du in deinem Fortschreiten oder dir Leute suggerieren, dass Arbeit irgendwann mal keinen Spaß mehr macht, dann glaubst du das einfach, du übernimmst diese Glaubenssätze. Und ich denke mal, so starre Konzernstrukturen sind natürlich ganz anders, die haben weniger Möglichkeiten, ich kenne das ja selber. Es dauert sehr, sehr lange, bis überhaupt eine Entscheidung getroffen wird. Dann die Prozesse sind dann natürlich auch immer langwierig und in einem Startup-Umfeld geht einfach viel alles viel, viel schneller und viel unbürokratischer und viel unkomplizierter. Und das prägt einen natürlich, ne? Also man nimmt natürlich das wahr, diesen Arbeitskontext wahr, in dem man sich befindet.
Und jetzt widmen sich ja viele Leute dem Thema Diversität, ne? Also es gibt ja die Geschlechterdiversität, es gibt auch Diversität rund um die Nationalität, die Kultur. Das würde man vielleicht dir nahelegen, wenn man dich so von außen betrachtet, aber du widmest dich halt jetzt genau dem Thema Altersdiversität. War das vielleicht in deiner anfänglichen Berufswelt auch der Auslöser dafür, dass du dich eben genau auf dieses sehr spezielle Thema fokussierst?
Das ist spannend, ne? Also du hast was Ähnliches angesprochen wie mein Professor damals während des Studiums in meinem Schwerpunktfach Personalmanagement. Da ging es darum, eine Hausarbeit zu schreiben. Dann habe ich ihm gesagt, ich möchte gerne das Thema Age Diversity als personalpolitische Herausforderung möchte ich behandeln. Da hat er gesagt, das ist doch nicht sexy, das passt doch nicht so. Machst du lieber was mit Kultur, Migrationshintergrund? Ja, also da war direkt diese Schublade. Und ja, also ich war 2 Jahre lang angestellt in verschiedenen Großkonzernen, aber ich habe immer nebenbei, wie man so schön im Startup-Sprech sagt, gesidehustelt. Also das heißt, ich habe nebenbei immer Projekte gehabt und habe immer mehr Zugang auch zu Startups und zu Diversitätsinitiativen gefunden, die sich primär tatsächlich um Gender Diversity oder teilweise soziale Herkunft oder kulturelle, ethnische Herkunft beschäftigt haben. Und dadurch, dass ich halt selber diese Erfahrung gemacht habe, da kann ich dir auch zahlreiche Anekdoten erzählen, wo man mich gewundert hat, warum ist das Alter eigentlich so relevant? Warum wird man in bestimmten Altersgruppen immer in solche Kategorien gesteckt? Und mich hat das in meinem Berufsfeld dann auch genervt. Und dann hieß irgendwie auch gerade von, ich habe viel mit Lieferanten gearbeitet, Geschäftspartnern außerhalb meines Geschäftsumfeldes und da war wirklich immer irgendwie so, ja, kann ich mit ihrem Chef sprechen oder dürfen sie das überhaupt entscheiden? Ja, irgendwie, ich darf das und es war auch so, als ich meinen ersten Lehrauftrag bekommen habe, das war noch ein MBA-Studiengang, das heißt, da waren viele auch wesentlich älter als ich und da war immer irgendwie, ne, die haben alle immer gefragt, ja, wie alt bist du? Du bist relativ jung und so nach dem Motto, darfst du das überhaupt schon und wie kommst du überhaupt dazu, so ungefähr? Und ja, das hat mich halt immer gewundert, dass man mit bestimmten Altersgruppen gewisse Attribute erstmal assoziiert hat. Du bist jung, also kannst du noch nicht so weit sein, bestimmte Positionen oder Aktivitäten inne zu haben. Und andersrum, das waren auch Menschen selber, die sich so wahrgenommen haben. Ne? Zum Beispiel mit 50, die gesagt haben, hey, meine Karriere ist vorbei. Oder das kann ich mir nicht mehr aneignen und das ist eh alles zu spät. Und das fand ich halt immer traurig. Ne? Da habe ich einfach festgestellt, das Alter ist irgendwie relevant, irrelevant. Und habe dann schnell festgestellt, dass wir wirklich viele Organisationen haben, die sich, wie du gesagt hast, gerade mit dem Thema Gender Diversity beschäftigen, mhm. aber nicht mit dem Thema Altersdiversität, wobei es ja tatsächlich die Dimension ist, die wir alle gemeinsam haben und uns alle betrifft.
Ja, ja, absolut, absolut. Ich habe gerade irgendwie, wo du so erzählt hast, irgendwie eher andersrum auch gedacht, weil es gibt ja auch Situationen, wo man positiv diskriminiert wird aufgrund des Alters. Also zum Beispiel, ne, sagen wir mal, wenn meine Frau zur Tankstelle gehen würde, sich eine Flasche Wodka kauft, warum auch immer, und sie dann nach dem Ausweis gefragt wird. Das ist ja dann wiederum positive Altersdiskriminierung. Und vielleicht eine andere kurze Geschichte. Ich habe, also bevor ich studiert habe, habe ich ganz viele andere Sachen gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht, 3,5 Jahre. Ich war 4 Jahre bei der Bundeswehr, war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und dann war ich, ich glaube, 27, 28 und habe dann mein Fachabi erst nachgeholt. Und ich hatte irgendwie vorher in Berlin gelebt, musste mich auf jeden Fall beim Direktor der Schule irgendwie vorstellen, weil ich irgendwie 2 Wochen später angefangen habe. So, und dann stehe ich da in dem Sekretariat, ne, in der Schule und sage, ja, ich habe einen Termin mit dem Herrn so und so, der Direktor. Und dann sagt die Dame tatsächlich, ja, Schüler oder Lehrer? Sind Sie Schüler oder Lehrer? Und das ist ja dann wiederum auch eine Altersdiskriminierung, aber in dem Fall habe ich mich dann natürlich gefühlt, als wäre ich der coolste Typ, weil die mich halt mit dem Lehrer verwechseln, obwohl ich ja nur Schüler bin. Also wurde sozusagen eine Stufe nach oben befördert, so durch mein Alter.
Ja, das ist spannend, ne? Na, ohne in Kategorie geschickt zu wollen, aber das ist wirklich so, du wurdest älter geschätzt, ne? Das ja. fandst du halt positiv. Ich glaube, eine Frau findet es nicht so gut, wenn sie älter geschätzt wird. Aber du hast wirklich so den Satz des Tages für mich gesagt, wenn meine Frau sich an der Tanke Wodka holt, warum auch immer, ja, weil es sehr sensationell. Genau, warum sollte man sich Wodka holen? Nein, aber ja, also es gibt natürlich, also wie bei jeder Diskriminierungsart, das hört sich irgendwie komisch an, aber gibt es auch positive Diskriminierung, wenn man überhaupt Diskriminierung als positiv bezeichnen kann, ne? Ja, aber da merkt man irgendwie, dass man auch Leute irgendwie auch einschätzt, ne? Und wie Alter uns doch tatsächlich im ganzen Leben begleitet, oder? Ja, also absolut. Das fängt ja auch damals in der Disco. Da hatte ich es immer gut, weil ich dann immer älter geschätzt wurde und dann hat es geklappt. Ne?
Ja, genau.
Ich weiß, ja, irgendwie, da kam immer der Türsteher Vize und meinte, ja, ich habe eben gesteckt bekommen, dass du noch nicht 18 bist, dass du erst 16 bist. Und ich so, nee, ich bin schon 17. Hat mich auch nicht weitergebracht.
Ja, ja, aber es gibt ja. Also ein Alter, wo tatsächlich, wenn man älter geschätzt wird oder dass es was bringt, wenn man irgendwie älter rüberkommt. Ich hatte damals eine Ex-Freundin, die war, glaube ich, 14, 15 und bei uns gibt es das Europalace. Das ist so eine Großraumdisco, da gingen die ganzen jüngeren Leute hin und sie hat dann immer den Personalausweis von ihrer Schwester mitgenommen und ist damit reingekommen und hat sich dann entsprechend auch toll gefühlt. Aber lass uns vielleicht mal kurz einordnen, was es für Generationen gibt. Da wir gleich natürlich auch über Generation X, Y, Z, Babyboomer sprechen. Man kann diese Generation sicherlich auch nach Social Media Netzwerk einteilen, Facebook, Instagram, TikTok oder Snapchat, aber lass uns mal versuchen, das irgendwie so grob vom Alter her einzuteilen. Ich denke, die Ältesten sind die Babyboomer. Ne? Das sind so die, weiß ich nicht, aus den...
Genau, aus davor gibt es dann noch die Traditionalisten.
Ach ja, okay.
Golf-Generation, aber die sind ja nicht mehr im Arbeitsmarkt, ne? Also die sind noch Teil unserer Gesellschaft und nicht mehr im Arbeitsmarkt. Deswegen fangen wir üblicherweise immer bei den Babyboomern an. Das ist auch seltsam, ne? Als ob die anderen nicht mehr Teil der Gesellschaft wären, weil die noch aktiv im Arbeitsleben sind. Also es könnte durchaus passieren, wenn die alle in Pensionierung gehen, dass die gar nicht mehr Fokus sind, ne? Dass wir dann bei den Gen-Xlern anfangen.
Mhm. Ja, ja. Wie alt sind denn die Babyboomer jetzt?
Ja, die gehen jetzt auf die Rente zu, ne? Also die sind so 56 bis Mitte 60 so um den Dreh.
Okay.
Jetzt mal rechnen, 64 geboren. Ja, so Anfang 60, ab da, ne?
Ja,
ab Anfang 60 eigentlich und dann aufwärts. Weil die Gelder sind 1964 Geborenen. Deswegen Babyboomer, weil das war ja die geburtenstärkste geburtenstärkste Jahr durch den Pillenknick.
Der Pillenknick, das habe ich ja noch nie gehört. Was hat es damit auf sich?
ja, da sagt man halt irgendwie, ja, dass die halt die Pille nicht so eingenommen haben und deswegen, ja. Ja, also da gab es auch irgendwie gesetzliche Reformationen, ja. Ist die Pille gesund, ist sie nicht gesund und darf man das, sollte man das? Okay. Und das war genau die Phase, deswegen sagt man, das ist der Pillenknick und die Babyboomer-Generation. Ja. Meine Mutter ist genau 1964 geboren, by the way.
Ach stark, okay. Und nach diesem, also die nächst Jüngeren sozusagen, ist dann die Generation X, ist dann irgendwie bis 50, 55 vom Alter her. Und bin ich mit 39 noch Generation X? Oder?
Mit 39?
Ja.
Nee, da bist du Y. Gerade. Okay. Nee, obwohl, dann bist du ja irgendwie 84, 85 geboren, oder?
Genau, 85, ja.
Genau, da bist du noch Gen Y.
Okay, und was macht, was unterscheidet mich? Was sind so die Merkmale zwischen Generation X und Y?
Genau, also wenn wir uns jetzt das Arbeitsleben angucken, also ohne pauschalisieren zu wollen, da können wir auch nochmal darauf eingehen, warum es überhaupt diese Kategorisierung gibt. Mhm. Ja, die Gen X, da sagt man halt nach, dass sie noch Arbeitgebenden gegenüber loyal sind, Arbeit noch über Privatleben, Familie und sowas gestellt haben, dass denen halt Prestige, Statussymbole sehr wichtig sind, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Karrierelaufbahn, sicheres Gehalt, sicherer Arbeitsplatz und dass sie in der Herangehensweise, wie sie an ihre Arbeit rangehen, sehr pragmatisch sind und wirklich auch Strukturen lieben, noch so wie die Babyboomer noch dieses hierarchische Denken haben. Du bist der Chef, du sagst mir, was ich zu tun habe und bloß keine Hierarchien überspringen. Und wenn man sich das Thema Kommunikation anguckt, dass sie noch teilweise Telefon gerne nutzen, E-Mails gerne nutzen, SMS gerne nutzen. Also du merkst, es kommt immer darauf an, welche Bereiche wir uns angucken, da wird immer irgendetwas nachgesagt. Ja. Und du jetzt Gen Y, man sagt dir nach tatsächlich noch, dass du, zu der Generation gehöre ich auch übrigens, wir sind so die Zertifikatejäger tatsächlich noch. Wir sind diejenigen, die so angefangen haben, wirklich das im Arbeitsleben auch auszunehmen, diese Work-Life-Balance, die aber bereits von den Babyboomern auf den Tisch gebracht wurde. Ja, aber wir waren so die erste Generation, die überhaupt diese Ansprüche stellen durfte. Ne? Dem Arbeitgeber gesagt hat, hey, pass mal auf, den Begriff Sabbatical gibt es nicht nur im Duden, sondern kann man auch aktiv leben. Und Work-Life-Balance ist wichtig. Und wir sind ja auch da während der ganzen Internet-Geschichte, wo das da so hochgepoppt ist, ja. Deswegen nennt man uns auch Millennials, ne? Um die Jahrhundertwende sind wir da aufgewachsen, wo dieses ganze, diese Technologienutzung auf einmal nochmal sehr, sehr wichtig wurde und ins Leben gerufen wurde. Und ja, das ist bei uns tatsächlich so, das ist spannend. Wir haben so diese Mischung, ne, aus Gen Z und Gen X, sagt man uns nach, dass wir beides haben wollen. Also gleichzeitig Sicherheit und Sinn, ja?
Ja.
Dann kommt jetzt aber die Gen Z und von der sagt man ja, dass die stellt ja Purpose, Sinnhaftigkeit, Gestaltungsfreiraum, Selbstverwirklichung über allem. Aber deswegen entstehen auch diese Kategorien. Da muss man sich angucken, was hat sie natürlich ganz stark geprägt, das politische Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind. Ja. Corona-Pandemie, wachsen jetzt unter multiplen Krisen. Deswegen kann man von der Generation eigentlich gar nicht mehr sagen, dass sie eigentlich nur Purpose über allem stellt. Sie besinnt sich tatsächlich immer stärker auf altbewährte Werte. Ja, und dass sie auch trotzdem ein bisschen Sicherheit haben möchte, ja, und dass sie mehr denn je Angst vor der Zukunft hatten, viel mehr als andere Generationen. Man sieht es auch, Studien belegen, dass es auch die Generation mit den meisten mentalen Beschwerden und wir können uns vielleicht gar nicht jetzt ausmalen, was das mit ihnen machen wird. Also spätestens in 10, 15 Jahren wird sich das auch gerade in der Arbeitswelt bemerkbar machen. Jetzt habe ich so lange ausgeschweift, weil es gibt so viel zu erzählen.
Ja, voll. Ich finde das auch super interessant. Ne? Also gerade was die Generation Z, ne? Weil ich merke es jetzt in unserer oder der Nichte meiner Frau, die ist jetzt irgendwie 18, 19, 20 und die hat während ihrer Abi-Zeit, also die war noch nie im Club feiern, so, ne, weil genau da, wo wir irgendwie damals angefangen haben, irgendwie auf Partys zu gehen, kam Corona und hat die halt eingeschränkt, ne, und ich meine auch, dadurch werden ja auch junge Kinder komplett in ihrer Entwicklung ausgebremst, werden vielleicht depressiv und haben absolut. Ja irgendwie so wenig Austausch. Und also ich finde es auch ultra spannend, was das in ein paar Jahrzehnten vielleicht noch mit sich bringt.
Absolut, ne? Also wir hatten ja unsere Sturm- und Drangzeiten, ne, David?
Absolut.
Ja. Und das ist auch das, was ich sage, das fehlt ihnen einfach, ne? Du brauchst es einfach gerade, ja, da haben wir wieder die Kategorie Jugendliche, ja. Das sind einfach de facto Menschen zwischen 13 und 17, weil man einfach sagt, eine gewisse Identität prägt die sind in der Pubertät, sind hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Und was braucht man gerade in der Zeit, ne? Man muss irgendwie rebellieren, mit den Eltern ankämpfen. Ich kenne auch viele, die haben gesagt, die haben ihre Uni noch gar nicht mal von innen zu der Zeit gesehen, noch nicht ihre Kommilitonen irgendwie persönlich getroffen. Und ich glaube, das ist einfach so eine sehr, sehr wichtige, prägsame Zeit. Und wenn du die einfach zu Hause verbringst und dich nicht ausleben kannst, ich glaube, das macht schon was mit einer Person. Und wenn ich mir meinen Neffen angucke, meinen jüngsten Bruder, also die sind jetzt aktuell 16, 17, die sind so lieb und so brav. Da habe ich gedacht, so, liegt es vielleicht daran, dass sie sich gar nicht austoben konnten? So, ja. Und also man weiß es nicht, ne, was das letzten Endes mit denen macht. Und ja, ich habe immer versucht, mich mit denen auszufragen, ja, stört es euch irgendwie, dass ihr nicht raus dürft und das ausleben? Und die so, ja, wir kennen es ja irgendwie noch nicht so anders, ne?
Also, ja, genau. Das Gleiche ist auch mit der Nichte. Und sag mal, gibt es irgendwelche Hinweise oder Trends oder wie auch immer, die darauf hinweisen, was so die nächste Generation eigentlich ausmacht? Also was kommt nach Z?
Ja, also nach Z kommt Generation Alpha. Und wir merken auch, wenn man sich den Abstand zum Beispiel zwischen Babyboomern und Gen X-Lern anguckt, da haben wir viel mehr Jahre dazwischen. Ja. Aber ab, würde ich sagen, ab unserer Generation Y wird es immer kürzer, die Abstände. Ja, also jetzt kommen schon bald die Betas, die kommen jetzt bald zur Welt. Ja, also wir sprechen jetzt schon von der Generation Alpha, die ja jetzt schon auf der Welt ist, aber noch nicht aktiv im Arbeitsleben. Aber bald werden die Betas auch schon geboren. Ja, also wir hoffen ja natürlich immer, dass wir uns weiterentwickeln. Das ist ja das Spannende daran. Worin entwickeln wir uns meistens weiter? Das ist, was die Technologienutzung anbelangt, dann vielleicht irgendwelche Rahmenbedingungen politischer und gesetzlicher Natur. Also die Grundwerte, ja, Bedürfnisse des Menschen von Generation zu Generation, die ändern sich gar nicht so wesentlich, ne? Also das ist halt eigentlich das, was wir alle so gemeinsam haben. Wenn ich das einfach mal so ganz platt formuliere, es ist eigentlich egal, David, ob du jetzt 25 warst oder jetzt 39 bist und in 20 Jahren fast 60 bist, es ändert sich eigentlich gar nicht so an deinen Bedürfnissen. Ne? Grundsätzlich, du wirst glücklich sein, zufrieden sein, einen Job haben, Dach über den Kopf und dich wahrscheinlich auch selbst verwirklicht haben. Also das ändert sich von Generation zu Generation nicht wesentlich. Also was sich natürlich ändert, ist unser Arbeitsumfeld. Wir sehen es ja auch ganz im Sinne von Future of Work oder New Work. Also die ganzen Rahmenbedingungen werden sich ändern. Und da gilt es halt zu schauen, wie wir das generationsübergreifend gemeinsam gestalten können letzten Endes. Ne?
Ja, und ich glaube, dass da auch manche Sachen, also bringt ja die Natur der Sache mit sich. Ne? Also ich habe früher den Kopf geschüttelt, wenn irgendwelche Menschen mit Kind gesagt haben, ich soll leise sein, weil das Kind schläft. Und heute bin ich derjenige, der irgendwie ein Kind hat und von der jungen Generation verlangt, dass sie irgendwie leise sind, weil mein Kind schläft. Ne? Also ich glaube, dass auch manche dieser diskriminierenden Faktoren irgendwie so die bringen sich selber mit. Deswegen ist frage ich mich, was man tatsächlich aktiv, und das machst du ja mit deiner Organisation Joint Generations, wie kann man aktiv dagegen vorgehen oder da was Gutes tun, was das Thema Altersdiskriminierung irgendwie verbessert?
Ja, das ist ja spannend, ne, dass du es ansprichst, ne, weil oftmals, wenn wir uns das Thema anschauen, gucken wir uns das aus der Perspektive der Arbeitswelt an, ne? Deswegen haben wir ja 4 Generationen aktiv und dann also jetzt in der Arbeitswelt Generation Alpha, die ganz, ganz jungen und die Traditionalisten, die ja schon 70 plus teilweise größtenteils sind, die finden halt wenig Berücksichtigung, ne? Also es geht uns ja vordergründig erstmal darum, dass Menschen unabhängig von ihrem Alter irgendwie an der Gesellschaft teilhaben und irgendwie inkludiert werden, deren Bedürfnisse, Erwartungen, dass sie die gleichen Chancen und Rechte einberaumt bekommen. Ja, und du hast ja auch diesen Aspekt, du hast auch so Beispiele angesprochen aus dem Gesellschaftsleben, weil natürlich prägt uns auch das Gesellschaftsleben, das ist auch wichtig, da fängt es auch letzten Endes an. Es fängt ja auch einfach damit an, dass wir selbstreflektiv sind und grundsätzlich erstmal Menschen unabhängig von dem Alter mit Respekt und Anstand gegenüber begegnen. Ja? Es kann ja in beide Richtungen gehen. Du hast es auch erlebt, teilweise merkst du auch so, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher jetzt in der Straßenbahn laut ist, dann meint irgendeine ältere Person wirklich direkt rabiat und direkt ne, mit Ausdrücken um ja, sich ja. zu kommen, ja, oder mit Pauschalierung. Das geht, dann merkt man, das geht einfach in beide Richtungen. Ja? Oder auch hier, wenn du jetzt ein kleines Kind hast, das kann noch nicht für sich selber reden, aber dass man dann einfach Respekt hat, ne? Wenn man erwachsen ist und sagt, hey, das Kind schläft und ich achte drauf. Dann hatte ich so eine Situation, da habe ich einen Keynote-Vortrag vorgetragen und wir hatten dann die Q&A-Session, da hat sich eine Dame gemeldet und hat gesagt, sie hat das Gefühl, seit sie Mitte 60 war, jetzt ist sie über 70, mhm. dass sie nicht mehr wahrgenommen wird. Also sie hat gesagt, ich werde nicht mehr gesehen in der Gesellschaft. Und es ist spannend, meine Nachbarin auch von gegenüber, die leider Anfang letzten Jahres verstorben ist, die ist 86 Jahre alt geworden, sie ist auch total vereinsamt. Also sie kam oft bei mir klingeln und hat einfach gesagt, oh, Frau Klubi, kommen Sie, aber sie hat mich Kibuli genannt, ist da jetzt erziehen, weil sie nicht aussprechen konnte, dass sie vorbeikommen soll. Und dann kam irgendwann mal ihr Sohn vorbei und meinte, oh, das tut mir leid, dass meine Mutter immer bei Ihnen vorbeikommt, ne, weil sie gesagt, oh, die hat dann einfach erzählt, ne, die Frau Kibuli, die war wieder hier. Und dann meinte er so zu mir, ich verstehe nicht, was sie hat. Sie hat doch, da kommt doch zweimal die Woche jemand bei ihr vorbei, sie hat doch ihre Tabletten, Medikamente und Essen und Trinken. Und sie stand da an der Tür. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube einfach, dass sie einsam ist. Es reicht nicht, dass jetzt zweimal, ja. Und dann stand sie da so, wir sind genickt, ne, so. Und dann hat er mich total verdutzt angeguckt. Ich so, daran liegt es gar nicht. Sie ist noch fit und geistig wohlauf, aber sie vereinsamt einfach, ja. Und darum geht's letzten Endes. Und deswegen ist so eine Initiative, da sollte es einfach mehr davon geben, so wertvoll, weil das durchzieht sich durch sämtliche Bereiche unseres Lebens, in der Arbeitswelt, im privaten Umfeld. Ja? Mhm.
Im Intro habe ich ja erzählt, ne, dass ich einen Veränderungsbereitschaftsunterschied zwischen Jung und Alt sehe. Ne? Also ich meine, wir sind ja in dem Bereich New Work aktiv mit Hello Agile, geben Trainings, helfen Unternehmen, sich in Richtung New Work und agilem Arbeiten zu entwickeln. Wir machen Transformationen mit, initiieren Transformationen und ich beobachte eben in der Rolle des Trainers, des Beraters, dass je älter Menschen sind, desto veränderungsfauler werden sie. Das ist jetzt natürlich leicht zu sagen und das ist auch eine gewagte These. Aber und natürlich spielen da noch andere Faktoren eine Rolle. Ne? Zum Beispiel, und das ist, glaube ich, auch der größte Faktor, das Thema Betriebszugehörigkeit. Weil ich glaube, wenn jemand irgendwie 30 Jahre dem einen Arbeitgeber treu ist und da 30 Jahre lang arbeitet, dass er oder sie dann natürlich sagt, okay, ich habe ja schon viele kommen und gehen sehen, ich halte jetzt mal die Füße still, ne? Die sollen mal machen. Aber das Problem ist, dass natürlich Betriebszugehörigkeit und Lebensalter korreliert. Und deswegen vielleicht die Frage an dich, ist es denn wissenschaftlich bewiesen, dass, dass man mit dem Alter irgendwie ja, veränderungsfauler wird?
Veränderung ist faul oder nicht, ist ja sehr spezifisch. Ne? Was ich weiß aus Studien, dass die Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft nicht mit dem Alter korreliert. Ja, also ich denke mal, wir sind so Typen, wir werden auch immer noch mit 60 lernbereit sein. Ja, das ist wirklich so eine Typsache. Die andere Frage ist, ich würde sagen, vielleicht Veränderungen gegenüber vielleicht etwas weniger aufgeschlossen, sagen wir mal so. Da muss man sich natürlich die Frage auch stellen, woran liegt das? Ja, also für mich ergeben sich da zwei Aspekte. Einmal natürlich, ich sag einfach mal unsere Elterngeneration, ne? Wir sind sie groß geworden. Ja, also wirklich so mit dem Mindset, dass Arbeit nicht unbedingt Spaß machen soll. Ja, deswegen, ich habe eine aus meinem Netzwerk, die ist über 70, die geht noch Arbeit, da fragen viele, ob sie es noch nötig habe. Ja, weil sich einfach Menschen nicht vorstellen können, dass Arbeit einfach auch Freude machen kann. Also das ist auch dieses Bild, was habe ich für ein Bild von Arbeit? Ja, gehe ich nur dahin, um irgendwie mein Einkommen zu erzielen, weil ich das irgendwie muss und weil es sich so gehört, dass wir arbeiten gehen sollten? Oder macht mir meine Arbeit auch wirklich Freude und Spaß? Ja, und meistens ist es so, die Leute, die mit deinen Worten sagen, veränderungsfaul sind, würde ich noch nicht mal sagen, dass du sehr mit dem Alter zu tun hat, sondern eher, die sind unzufrieden, die sind tatsächlich irgendwie 20 Jahre in der Arbeit verblieben und kennen nichts anderes, haben es immer so gemacht. Und das ist ja diese große Chance, die jetzt die junge Generation hat. Die muss nicht zwangsläufig 20 Jahre im Unternehmen bleiben. Sie kann auch ihren Arbeitsplatz, ganz im Sinne von New Work, das kannst du ja am besten bestätigen, ihren Arbeitsplatz mitgestalten. Also die legen auch sehr, sehr viel Wert darauf, dass das einfach abwechslungsreich ist, dass sie in einem agilen Umfeld tätig sind. Ja, und natürlich jemand, der 20 Jahre in seiner Komfortzone war, nichts anderes kennt und gerade bei größeren Konzernen haben wir ja immer diese starren, konservativen Strukturen. Natürlich hat er keinen Bock, sich zu verändern. Warum auch? Ja, weil der denkt dann irgendwie, Abwechslung ist Arbeit. Mhm. Ja, und Routine ist King. Mhm,
Also das heißt, das hat eher sowas mit den Wesensmerkmalen der Generation zu tun, als irgendwie per se mit dem Alter?
Ja, absolut. Und da werden wir auch, dann hast du diesen Kasus Knackpunkt auch verstanden. Weil das ist, die haben ja eine gewisse Identität, so wie sie erzogen wurden, aufgewachsen wurden und auch das Bild von Arbeit an sich. Ja, es könnte auch eine andere Generation treffen. Wenn wir uns angucken, jetzt mit Gen Z, die wird sich auch nochmal von der Generation Alpha so unterscheiden. Weil die Generation Alpha wird natürlich auch natürlich mit künstlicher Intelligenz, Internet of Things, Blockchain aufwachsen, noch stärker. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, als die Generation Z. Da werden die sich auch nochmal unterscheiden. Und ich sag mal, die heutigen Gen Zler sind die morgen Babyboomer. Ja? Mhm. Also history repeating itself. Die werden dann, die Gen Zler werden dann die Generation sein, die vielleicht nicht so viel Verständnis für die Alphas, Betas und Gammas der Welt haben werden, weil die sagen werden, hey, bei uns, die haben noch Texte selber geschrieben als Beispiel, ja? Mhm. Und ihr schreibt ja gar nichts selber, ihr denkt ja noch nicht mehr selber. Also könnten eventuelle Vorwürfe lauten.
Ich glaube auch, dass, wenn man so in die Zukunft schaut, dass wahrscheinlich die Gräben zwischen den Generationen eher tiefer werden. Oder? Was meinst du?
Ich hoffe nicht, aber tatsächlich so, dass die Tendenzen und Studien beweisen, dass es einfach so sein wird. Mhm. Wir werden auch weniger Abstände zwischen den Generationen haben, von der Altersstruktur her. Aber die Identität wird sich nochmal enorm unterscheiden. Ja? Wodurch wird die Identität geprägt? Durch die politischen Rahmenbedingungen, die Art und Weise, wie wir erzogen werden, Technologienutzung. Und das geht ja so rapide voran. Da wird es wahrscheinlich, also laut Prognosen, größere Unterschiede zwischen Gen Z und Alpha und Beta geben, als es jemals zwischen Babyboomer und Gen Zler gegeben hat.
Hm. Ja, das
wird noch drastischer sein.
Das glaube ich auch. Vielleicht mal eine Nebenfrage, die mir gerade so kam. Wie stehst du zu dem Thema Siezen versus Duzen? Das ist ja auch so eine Generationengeschichte und ich zum Beispiel, ich mache das sehr radikal, also ich duze direkt, auch im Businessumfeld, ne? Also jede E-Mail, die irgendwie von einem Kunden oder von einem potenziellen Kunden reinkommt, da ist mein erster Satz, hey, so und so, ich hoffe, du ist okay für dich und dann beantworte ich die Frage und von den meisten Menschen habe ich tatsächlich ein sehr, sehr positives Feedback, was das angeht und die sind eher erleichtert, dass man dieses Du-Sie-Gehabe erstmal so auflöst, aber natürlich gibt es auch die einen oder anderen, die sagen, ja gut, in unserem Kontext bevorzuge ich erstmal das Sie, bis wir da irgendwie geschäftlich dann irgendwie einig sind oder so. Wie stehst du zu dem Thema?
Ja, man sieht auch, ne, das ist von Industrie und Industrie unterschiedlich. Tatsächlich, ich kann mit dem Sie eigentlich gar nichts wirklich anfangen. Also ich bin auch eine, die immer fragt, können wir auf das respektvolle Du übergehen, das es einfacher macht. Und tatsächlich, wenn ich einen Workshop halte etc., das ist wirklich die erste Frage, die ich stelle, ne, weil ich mich einfach wohler fühle. Und tatsächlich, letztes Jahr im Herbst, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Da haben mir sogar, ich glaube, 3-4 Teilnehmende dann nachgeschrieben, dass man mir das total angemerkt hat, dass ich gar nicht drauf klarkam. Ich habe es souverän gelöst. Da hieß es von der Organisatorin, nein, wir siezen uns. Also wirklich ganz ernst, ne? Wir siezen uns. Also tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns alle beim Siezen bei, obwohl ich mit ihr schon per Du war, ne? Aber sie hat gesagt, dem im Umfeld. Und sie meinte nach, wir haben ja Rechtsanwälte und so, ne? Und sie kennt's ja, Rechtsanwälte schreiben ja immer noch sehr geehrte, Behörden auch sehr geehrte. Da sagst du schon öfter so, hallo, ne? Hallo Frau sowieso. Und die schreibt so, sehr geehrte. Und dann auch noch mit Doktortitel, alles komplett. Ja. Also da kannst du oft irgendwie versuchen, ich signalisiere ja schon, wir brauchen das, wie du gesagt hast, Gehabe in Anführungsstrichen nicht. Mhm. Aber ich kann nichts damit anfangen. Also ich fand das auch sehr schön. Eine Bekannte von mir hat mal gesagt, die Unternehmerin ist, sie arbeitet nicht für einen Kunden, den sie siezen muss. Das ist dann ganz radikal. So schlimm ist es bei mir nicht. Aber das ist, ich würde mal sagen, 90% aller meiner Kunden darf ich duzen, Gott sei Dank.
Ich glaube,
also hier ein Appell an alle, die ich noch sieze.
Let's switch. Also ich glaube tatsächlich, dass das, wenn man die Sie-Hürde komplett entfernen würde, dann wären wir uns als Gesellschaft, glaube ich, so viel näher. Ich habe das erlebt, ich war mit meiner Frau in der medizinischen Behandlung, erst in Mainz in der Klinik, und da war halt alles Sie ganz normal, und dann waren wir in Spanien, und die Ärztin, die konnte gebrochenes Deutsch, und die hat uns direkt geduzt. Und es ist direkt ein unfassbar vertrautes Verhältnis entstanden, was irgendwie diese ganze Behandlung um ein Vielfaches einfacher gemacht hat.
Absolut. Und
ich glaube auch, also ich solche Standarddinger, da frage ich mich mittlerweile, oder da gehe ich bewusst hin und sage, ich werde das, was man normalerweise mit sehr geehrter Blablabla, da werde ich einfach duzen. Zum Beispiel haben wir jetzt unsere Wohnung gekündigt und haben einfach geschrieben, hallo, lieber so und so und lieber so und so. Wir haben die Zeit bei euch genossen, aber würden jetzt die Wohnung kündigen, ne? Warum soll ich denn eigentlich, sehr geehrter so und so, hiermit beende ich das Mietverhältnis zum so und so? Warum kann man da nicht ein bisschen,
lockerer? Nee, aber Sprache prägt uns tatsächlich, ne?
Ja.
Es gibt tatsächlich wenige Sprachen auf der Welt, die sitzen. Ja, es ist so ein Unding der deutschen Sprache, dass wir das unbedingt brauchen.
Ja.
Aber da merkt man auch einfach, ne, dass das zeugt eigentlich von Hierarchie. Ja, wer sitzt wen? Wer darf jetzt das Du anbieten? Ja.
Mhm.
Und das war für mich auch irgendwie sehr bezeichnend an der Uni, wo ich zuerst doziert habe. Ich doziere jetzt mittlerweile an verschiedenen Unis und Hochschulen. Wirklich, da haben wir uns wirklich 4 Jahre lang gesiezt. Da kam ein anderer Dozent, die waren ganz schnell per Du. Dann habe ich gesagt, so, ja, warum haben wir uns jahrelang gesiezt? Aber so, ja, und weil sie eine Frau sind, da wollte ich das dann, also er hat das so gesehen, halt alte Schule und respektvoll und so.
Ja.
Und hat das dann nicht mehr so auf das Alter bezogen, aber das finde ich auch irgendwie, da macht man Unterschiede, ne, irgendwie.
Und ich finde, je länger man wartet mit diesem Angebot, ja, lass uns doch du sagen, desto größer wird irgendwie die Hürde, ne? Also je eher man sagt, hey, passt du, da ist die Hürde noch ganz niedrig, weil man kennt sich noch nicht, man weiß noch nicht, wie der andere ist, ne? Und wenn dann direkt rauskommt mit, ey, lass uns vielleicht einfach duzen, und ich habe damit wirklich, wirklich gute Erfahrungen gemacht, ne? Und auch altersübergreifend tatsächlich. Ich glaube, das hat mittlerweile weniger mit dem Alter zu tun, wenn man jetzt nicht bei den, wie nennt man sie, Traditionalisten?
Ja, genau.
Wenn man nicht damit anfängt.
1946 bis 64 geboren.
Ja, krass, dann gehören meine Eltern dazu. Ich dachte, sie wären Babyboomer, aber dann
echt? Okay, also wenn sie vor 64 geboren sind,
51.
Ja, weil das macht ja nicht immer so Ende des Jahres einen harten Cut, ne? Das ist dann irgendwann mal, und deswegen, also zwischen 46 und 64 kann man sich eigentlich gut merken, muss dann einfach nur die Zahlen drehen.
Ja.
Da sind das Traditionalisten.
Und sag mal, wie stehst du zum Thema Gendern, was ja auch eine Diversitätsangelegenheit ist?
Also grundsätzlich kann ich die Argumentation verstehen, warum wir das machen. Aber meine Meinung ist, wir haben wichtigere Gender-Themen. Also wenn wir uns da wirklich bei sowas echt bekriegen, dann finde ich, finde es einfach nur schade, wenn dann andere Themen, die aus meiner Sicht, das ist natürlich wieder meine persönliche Meinung, viel wichtiger sind, wie gleiche Bezahlung oder bessere Vereinbarkeit von Familie. Und wenn wir bei dem Gender-Thema wirklich uns so auf das versteifen, da finde ich, behandeln wir Nebenkriegsschauplätze. Ja, also die einfachste Lösung wäre, dass man einfach in der deutschen Sprache das ganze Gesieze, Geduze, Gehabe da einfach rauslässt und das ganze Neutrum und weiblich und männlich einfach abschafft, dann haben wir das Problem einfach nicht. Aber ich finde es halt traurig, dass man das so stark zu so einer Gender-Equality-Thematik münzt.
Ja. Ja.
Und wir sollten den Fokus nicht verlieren, ist meine Meinung.
Ja, ja, finde ich
aber
sehr gut. Und ich finde,
nachvollziehen und ich mache es auch. Ja, einfach, um halt Vorbildfunktion zu sein, Zeichen zu setzen, dass ich das einfach mache, weil ich die Argumentation verstehe, aber bitte wieder mit Fokus.
Ich glaube auch, dass es wichtig ist, aber gerade einfach viel zu groß aufgeblasen ist und einfach sehr kompliziert ist. Ne? Also es gibt keine klaren Regeln. Und jetzt haben das Feuer wird ja immer weiter entfacht. Ne? Jetzt hat irgendwie vor 1-2 Wochen hat ja Hessen, ist Bayern gleichgezogen und hat einen Erlass erlassen, wie man auch immer das nennt, dass auf Behörden, dass auf Behörden einfach nicht mehr gegendert wird, so im Schriftverkehr. Ne? Was ja irgendwie wieder rückschrittig ist, was wie gesagt, die eine Sache Seite wütend macht und die andere Seite auch nicht zufrieden. Und ich finde, es wäre eine Lösung, wenn man einfach eine Regel einführt, die es dann gibt. Mhm. So. Und diese ganze unstandardisierte Geschichte macht es halt irgendwie komplizierter. Und wie du sagst, es gibt halt andere Probleme oder andere Herausforderungen, die einfach vielleicht auch mehr wert sind, beachtet zu werden.
Absolut.
Ich habe noch hier eine Frage und ich bin sehr gespannt, was du darauf antwortest. Nämlich, erzähl doch mal eine Sache, die du gerne schon mit 20 gewusst hättest und eine Sache oder eine Eigenschaft, die du mit 60 besitzen möchtest, um mal in die Generation reinzugehen.
Also tatsächlich hätte ich mit 20 gerne gewusst, was meine Werte eigentlich sind und wie stark sich seine Werte bewusst zu sein, doch einen als Mensch prägt. Also das war jetzt sehr abstrakt natürlich, ne? Aber ich versuche es mal zu erklären. Also ich habe seit ich Ende 20 war, mich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, habe auch zwei Coaching-Ausbildungen gemacht und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal diesen Raum betreten hatte, die anderen kennengelernt hatte, dann hieß es so, wir fangen an, uns mit unseren Werten zu beschäftigen. Und alle Übungen, die wir machen werden, die werden wir auch an unseren eigenen Erfahrungen und so. Und dachte ich mir, ach du Scheiße, ich wollte doch nur mit Ton und Tools an die Hand bekommen, damit ich andere befähige, aber mit mir selbst beschäftigen und dann noch Werte, wieso Werte? Ich so, was ist das denn hier so für ein Esoterik-Quatsch? Habe ich gedacht. Aber wirklich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich finde, wenn wir unsere Werte verstehen, da können wir andere verstehen, besser verstehen und sich selber. Weil das ist ganz einfach. Wir sind ja alles emotionale Wesen. Ne? Es gibt ja diesen Paul Ekman, der hat ja die 7 Grundemotionen des Menschen quasi erforscht oder behandelt. Mhm. Und wenn irgendwas im Leben schiefläuft, ich bin traurig, das stimmt mich negativ, dann wurde ein Wert von mir verletzt. Wenn mich etwas ganz glücklich macht, dann wurde ein Wert von mir erfüllt. So. Und wenn ich mit anderen Menschen in Reibungen komme, kann ich es auch ganz klar benennen. Ja, kann auch ohne groß zu lamentieren und auszuschweifen. Ich will dir ein Beispiel geben, was für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Wert ist, Zuverlässigkeit. Ja? Mhm. Wenn jemand sagt, ich mache das, dann soll es, ich bin so. Wenn ich sage, ich mache das, ich komme und tue das, dann tue ich das auch. Und wenn sich Leute an das nicht halten, dann ist mein Wert Zuverlässigkeit verletzt. Und das kann ich ganz einfach sagen. Dann kann ich sagen, David, dein Verhalten hat meinen Wert Zuverlässigkeit. Und vorher war ich so, oh, du hast und überhaupt und hättest du und hätte, warum nicht, etc. Und das kann sich so einfach erklären. Das hätte ich gerne mit 20 schon vorher gewusst.
Ja, und das finde ich mega. Also ich bin auch gerade auf der Persönlichkeitsentwicklungsreise und habe ähnliche Erkenntnisse wie du, nur halt einige Jahre später, dass man, also ich bin so lange rumgelaufen, habe irgendwie so wenig mich selber reflektiert und mich selber hinterfragt, warum mache ich eigentlich Dinge so und so, für was stehe ich eigentlich, für was will ich stehen, was sind meine Werte, was sind, da gibt es ja die ganzen Frameworks, Big Five for Life, Purpose, Zweck der Existenz und so. Und das ist so wertvoll, wenn man das mal, wenn man das mal durchmacht und sich wirklich mal die Zeit nimmt, sich selber kennenzulernen ein Stück weit.
Absolut.
Ne?
Auch für sich zu reflektieren, meine Ziele, ja, alles, was ich tue, mein Arbeitsumfeld, meine familiäre Gestaltung, mein Privatleben? Ist es im Einklang mit meinen Werten? Wenn es das ist, dann bin ich glücklich. Wenn es das nicht ist, dann bin ich unglücklich. Ganz einfach. Ja. Eigentlich, aber wir machen es einfach sehr, sehr kompliziert. Aber manchmal sind es die einfachsten Dinge im Leben, die man einfach später irgendwann herausfindet. Aber na, stell dir vor, wir hätten es schon mit 20 gewusst, David. Das wäre schon cool gewesen. Hätten uns einiges erspart.
Allerdings, ja.
Ja.
Welche Eigenschaften möchtest du mit 60 besitzen?
Genau, das tatsächlich das ist so eine Mischung. Es hört sich blöd an, als ob ich das nicht hätte, jetzt schon hätte, aber ich glaube, wir können immer dazu lernen. Ich habe einfach auch gemerkt, dass so ein Wert wie Solidarität für mich einfach extrem wichtig ist und ich glaube auch, dass für unsere Gesellschaft wichtig ist und Empathie. Und diese Mischung, dieses, das hätte ich gerne mit 60, also richtig gut ausgeprägt, weil ich glaube, das ist immer ausbaufähig, ne? Dass man sich einfach auch mal, nur wenn ich einen gewissen Grad an Empathie für Menschen hege, kann ich mich auch solidarisch erweisen. Also ich würde sagen, ich bin jetzt momentan gut aufgestellt, aber es kann immer besser gehen, ne? Weil es gibt einfach Dinge, die wir selber nicht durchlebt haben, aber sich in die Lage zu versetzen, dass es anderen anders geht. Wenn wir wieder beim Thema Alter sind beispielsweise, ja, wenn ich 20 bin, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich morgen schon 40 oder 60 ist, ne? Ich bin wer, ne? Oder heading towards it, oder David? Und mit 60 habe ich einfach mal vergessen, wie es war, dass es 20 ist. Und ich hoffe, dass ich diese Power mit 60 noch besitze, dass ich sagen kann, hey, ich kann mich in die Lage eines 20-Jährigen versetzen und zeige mich der Person gegenüber solidarisch.
Stark, vielen Dank. Ich habe tatsächlich als Abschlussfrage, und dann ist unser Gespräch auch schon vorbei, was ich ziemlich schade finde, habe ich folgende Frage, die ich allen stelle in der einen oder anderen Weise. Was glaubst du, wie muss eine Welt aussehen, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Das ist eine super schöne Frage. Jeder ist eigentlich auch wieder ganz einfach, ne? Also ich sag immer, jede Person möchte irgendwie gewertschätzt werden, respektiert werden, also gehört und gesehen werden. Das ist wieder das Wichtigste. Was für mich aber auch nochmal so ein richtiger Eye-Opener war, das war eine Studie, die ich gelesen hatte, weil die haben wirklich übliche Studien, die machen irgendwie so eine Art Ranking immer, ne? So, was ist an welcher Stelle, auch bei den Generationen, die Unterschied, das Gehalt, sicheres Arbeitsumfeld, Flexibilität, vielleicht auch Diversity, also ganz, ganz viele Sachen. Aber tatsächlich hat eine Stelle, die meine Augen geöffnet hat, gesagt, über all dem steht eigentlich nur eine einzige Sache. Das ist eigentlich eine totale Win-Win-Situation für Arbeitnehmende und für Arbeitgeber, tatsächlich, wenn der Mensch das Gefühl hat, dass er Mehrwert erbringt. Dann erübrigt sich alles. Weißt du, so, stell dir vor, du gehst einer Arbeit nach, wo du das Gefühl hast, hey, ich kann mich voll einbringen, meine Stärken werden hier gewinnbringend eingesetzt und ich bin erfolgreich, ich habe auch eine Leidenschaft dafür, dann erübrigt sich alles. Weil dann kommt der Rest sowieso. Du wirst gewertschätzt, du wirst gesehen. Also wirklich, überall steht einfach Mehrwert erbringen. Also so sieht für mich eine gesunde, nachhaltige Arbeitskultur in Zukunft aus, wo Menschen das Gefühl haben, die gehen zur Arbeit, erbringen einen Mehrwert.
Cool, vielen Dank. Tolle Antwort. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für dieses coole Interview. Wir haben uns toll von der einen zur anderen, zur nächsten Frage gehangelt und sind, glaube ich, dem Thema Altersdiversität sehr, sehr nah auf die Spur gekommen. Und das hat auf jeden Fall bei mir einen Stein ins Rollen gebracht. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass ich noch viel mehr von dir lese und höre und dass du ja weiterhin dem Thema Altersdiversität irgendwie deinen Stempel verleihst und das Thema groß machst und populär machst. Und ihr,
ja,
liebe,
sehr gerne. Ja, dank dir, ja, so, die offen sind für die Themen und mir auch ganz tolle Fragen stellen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr auch dabei wart. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin, ja, wünsche ich euch auch eine tolle Zeit und achtet mal drauf, ob ihr vielleicht auch hier und da ein bisschen altersdiskriminiert, bewusst oder unbewusst. Ich lasse euch mit dem Gedanken alleine. Bis dahin. Ciao, ciao.